dieser Begriff Kanonenfutter, es ist ja ein sehr ideologischer Begriff, ist ja nicht sachlich. Ne? Da steckt ja viel Emotion dahinter. Das ist ganz klar Teil von Propaganda gegen Nordkorea. Wir wissen, dass Südkorea auch, das haben die ja öffentlich auch gesagt, Spezialisten in die Ukraine geschickt hat, um ihnen dort bei der psychologischen Kriegsführung zu helfen.
Auch in bei den Verhören. Diese,
nicht nur bei den Verhören, ja, bei denen auch, klar, es geht ja um die Sprachkenntnisse. Ich will mir gar nicht vorstellen, was da hinter verschlossener Tür stattfindet, aber das ist ein anderes Thema. Man kann davon ausgehen, dass die Nordkoreaner den Herrn Trump auch sehr gut verstehen und ziemlich genau wissen, auf welche Knöpfe sie drücken müssen bei ihm, um da eine bestimmte Reaktion zu erreichen. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass die Nordkoreaner versuchen werden, mit den Amerikanern, speziell mit Trump, wieder ins Gespräch zu kommen. Allein schon, um die Südkoreaner zu ärgern.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen. Letztes Wochenende haben wir uns ausführlich mit der deutschen Innenpolitik beschäftigt. Der Rückstand der SPD, Diskussion um Elon Musk, Markus Söder und seine bayerischen Querschüsse. Heute gönnen wir uns eine Pause von der deutschen Politik und nehmen uns ein ganz, ganz anderes Thema vor. Wir kümmern uns um ein Land, welches für uns alle ein absolutes Rätsel ist. Ein Land, welches praktisch keine Touristen ins Land lässt, aber dafür seine Soldaten für Russland in den Krieg schickt. Spätestens jetzt ist klar, ich meine Nordkorea. Wir hätten uns das niemals vorstellen können, aber nordkoreanische Soldaten kämpfen hier auf europäischem Grund und Boden. Wir werden heute eine Menge über dieses Land lernen. Ich gehe sogar so weit, wir alle werden den einen oder anderen Aha-Moment erleben. Denn bei uns zu Gast im Podcast ist Dr. Rüdiger Frank. Er ist Professor am Institut für Ostasienwissenschaften an der Universität Wien und Direktor des European Center for North Korean Studies. Er hat außerdem 2 Bücher über Nordkorea geschrieben. Und ich sage, guten Morgen nach Wien zu Rüdiger Frank.
Ja, und Servus zurück oder Moin Moin nach Hamburg.
Mal so zum Einstieg. Woher kommt Ihr Interesse an diesem seltsamen Staat?
Also bei mir persönlich ist das Ganze ganz rational gewachsen. Ich bin einfach drauf gestoßen, dass in Deutschland generell nicht allzu viel Kompetenz zum modernen Korea existiert hat, Anfang der 90er Jahre. Und dann bin ich per Zufall nach Nordkorea gekommen zum Sprachstudium 1991 bis 92. Das war Teil von meinem Koreanistikstudium. Zwar schon nach der Wiedervereinigung, aber studiert habe ich an der Humboldt-Uni und die hatten da alte Kontakte. Und der Rest ist einfach Nachfrage getrieben, wie ich als Volkswirt sagen würde. Ich habe eine Vergangenheit im Sozialismus, habe 21 Jahre in der DDR und in der Sowjetunion gelebt, kenne also dieses System von innen, war dann halt mal in Nordkorea, habe Koreanistik studiert, kenne mich also mit Land, Leuten und Sprache aus. Und als Volkswirt habe ich dann entsprechend auch zumindest in einem Bereich auch eine gewisse theoretisch-methodische Kompetenz. Die andere ist dann im Bereich internationale Beziehungen. Das war lange Zeit alles auf Südkorea ausgerichtet. Meine Doktorarbeit ist auch über Telekommunikationsregulierung in Südkorea zum Beispiel. Oh. Und irgendwann explodierte dieses Thema Nordkorea, aber in der Regel natürlich auf eine sehr ungute Art und Weise. Also das ging los Ende der 90er Jahre mit den Nachrichten über diese sehr tragische, katastrophale Hungersnot, die ja mindestens einige hunderttausend Menschenleben gekostet hat. Das ist immer schwer zu bestimmen. Und ja, dann gab es diese Annäherung zwischen Nord- und Südkorea, wo Kim Dae-jung, damals der südkoreanische Präsident, ja auch immerhin den Friedensnobelpreis für bekommen hat. Der Nordkoreaner übrigens nicht. Und ja, im Prinzip richtig hochgekocht ist das Ganze dann eben mit dem nordkoreanischen Atomprogramm, wo wir dann schon auch ein bisschen im Nachgang zu 9/11 erstmal eine Verschärfung der Beziehungen hatten. Da wurde der Druck erhöht. Ab 2002 und da gab es dann massive erste Sanktionen. Die EU hat dann auch schon gesagt, ja, wir reden mit euch nicht mehr, machen keine keine Hilfsprojekte mehr, bis nicht das mit dem Atomprogramm klar ist. Und 2006 kam dann der erste nordkoreanische Atomtest. Ja, und seitdem ist das Thema so, wie es, glaube ich, die meisten auch kennen. Also auch mit den klassischen Bildern, wo ständig irgendwelche Raketen in den Himmel steigen, Soldaten über den Kim Il-sung-Platz marschieren und jetzt natürlich in jüngster Zeit die Beteiligung da an Putins Krieg.
Ja, da kommen wir und ja gleich nochmal drauf zu sprechen.
Ja.
Aber Sie haben auch zwei
es
Bücher
ist halt
geschrieben.
Immer irgendwas anderes.
Ja, Sie haben auch zwei Bücher geschrieben, will ich nicht unerwähnt lassen. Unterwegs in Nordkorea, eine Gratwanderung und Nordkorea Innenansichten eines totalen Staates. Ich frage mich nur, Wie kommt man denn, also Sie waren vor Ort, aber wie kommt man dort an Informationen? Sie können sich nicht frei bewegen. Man hat auch immer Angst, möglicherweise, vielleicht korrigieren Sie mich gleich, dass man verhaftet wird, wenn man da irgendwie zu sehr nachfragt. Die Leute werden ja alle gegenseitig, die überwachen sich ja gegenseitig. Wie kommt man an Informationen?
Naja, also es ist ja zumindest mal eine Illusion, dass man, um Nordkorea wirklich hundertprozentig verstehen zu können, was sowieso nicht geht, da unbedingt vor Ort fahren muss und da findet man dann alles. Das stimmt ja nicht. Das ist wirklich wie ein Puzzlespiel, was man zusammensetzt aus verschiedenen Teilchen. Und ganz wichtig ist, dass man erstmal überhaupt ein Basiswissen hat, sonst hilft einem das überhaupt nichts, was man da sieht. Also man, wenn man so klassischerweise, als das noch ging und jetzt demnächst wird es vielleicht wieder gehen, wenn man so als Tourist nach Nordkorea reist, in der Regel für eine Woche, da sieht man eine ganze Menge, aber man weiß ja nicht wirklich, was man da sieht, sondern das erscheint einem alles irgendwie skurril, man kann es nicht einordnen. Also man braucht erstmal diesen Background. Dann braucht man sicherlich auch ein bisschen, systemisches Verständnis, dass man ungefähr schon mal eine Ahnung hat, was ist das eigentlich für ein System, wie funktioniert das, was wäre jetzt hier zu erwarten. Und das füllt man dann mit Informationsschnipseln auf, die tatsächlich firsthand sind, also die man selber erwirbt vor Ort. Und die Kombination macht es letztlich. Sicher auch kombiniert mit bestimmten Sprachfähigkeiten, Sprachkenntnissen, dass man Materialien auf Koreanisch mal lesen kann, wenn man richtig gut ist, dass man eben auch mit Leuten vor Ort sprechen kann. Mir ist das ein paar Mal gelungen. Es geht ja überhaupt darum, dass man das überhaupt mal könnte. Mhm. Dann natürlich von 100 Leuten, die man da trifft, ist vielleicht einer mal bereit, mit einem ein persönliches Wort zu wechseln, wo man dann wiederum nicht weiß, ist es das jetzt oder ist das nur so ein Agent-Provokateur, der mir hier vom System geschickt wurde, um mir irgendwie vielleicht mal zu testen, wie ich so drauf bin. Und was die eigene Sicherheit angeht, das ist ein ganz wichtiges Thema, habe ich in einem meiner Bücher auch ein ganzes Kapitel fast gewidmet, wie man sich da im Prinzip benimmt, wie man auch mit sich selber mal klarkommt. Am Ende ist es relativ einfach, man kennt die Spielregeln und hält sich dran.
Genau, also das ist die Frage, ist es an irgendeinem Punkt, ab welchem Punkt wird es gefährlich?
Naja, wir haben ja die Fälle, wo Menschen in Nordkorea, wo Ausländer in Nordkorea verhaftet worden sind. Ja. Und hier müssen wir natürlich die Sonderfälle ein bisschen ausklammern. Also alles, was so ethnische Koreaner sind, werden immer ein bisschen besonders behandelt. Die werden so ein bisschen als unsere Leute oder wurden von den Nordkoreanern als unsere behandelt und dementsprechend ist man weniger tolerant. Also wenn sie, weiß ich, Korean American sind oder sowas oder vielleicht sogar noch mit einem südkoreanischen Background, ist das schwieriger. Aber sag ich mal so, der normale Deutsche, Österreicher, Franzose, Brite, was weiß ich, wenn er halbwegs weiß aussieht, da ist das passiert, wenn Leute versucht haben, religiös zu missionieren. Das ist passiert, wenn Leute sich gegenüber den Führern, dem Lebenden und den Verstorbenen, beziehungsweise ihren Abbildern grob aggressiv und, wie soll ich sagen, unrespektvoll verhalten haben. Wenn durchaus Leute versucht haben, Geheimdienstarbeit zu leisten, also Leute anzuwerben. Oder wenn ausdrückliche Verbote, irgendetwas zu tun, missachtet worden sind. Ein besonders tragischer Fall ist ja der von Otto Warmbier. Der ist bei uns auch sehr durch die Medien gegangen. Ein junger amerikanischer Student, der als Tourist in Nordkorea war. Aber der ist dann eben sicherlich unter Einfluss von Alkohol, das war der Neujahrsmorgen, da in den Personalstockwerk des Yanggakdo Hotels in Pyongyang quasi eingedrungen, sage ich mal. Das ist also ein abgesperrter Bereich und hat dort ein Poster mitgehen lassen, wo dann auch noch irgendwo der Name des vorherigen Führers drauf stand. Und das ist ihm dann eben als Angriff gegen die Ehre des Staates vorgeworfen worden. Und dann gab es einen Schauprozess. Also sowas macht man halt einfach nicht. Aber da wird man eigentlich auch gebrieft. Es gibt sowieso keine individuelle Einreise in Nordkorea. Man macht das immer per Reisebüro, also irgendwo über organisierte Tour oder wenn Sie mit einer Regierungsdelegation fahren, ist wurscht. Also es ist jeweils immer organisiert und da wird beim vorher gesagt, das machst du nicht, das machst du jenes, machst du nicht. Das ist wie, was weiß ich, in einer Moschee irgendwo gehe ich auch nicht mit Schuhen rein. Da habe ich halt gelernt, die ziehe ich vorher aus und dann ist das halt so. Ja. Und solche Regeln gibt es überall. Ich will das jetzt nicht gleichsetzen, aber so kompliziert ist das eigentlich gar nicht. Jedenfalls bis vor kurzem war es so. Jetzt haben wir eine neue Situation. Es ist über viele Jahre ja keine Einreise nach Nordkorea möglich gewesen. Und Nordkorea benimmt sich auch, also Nordkorea, das System benimmt sich anders. Das müssen wir erstmal wieder rausfinden, aber ich glaube, die Regeln gelten immer noch.
Die Situation in der Ukraine mit den nordkoreanischen Soldaten, das ist ja der Aufhänger für unser Gespräch. Darauf kommen wir in wenigen Minuten gleich ausführlich zu sprechen. Aber wir wollen das Land ja auch ein bisschen besser kennenlernen. Erstmal so als Ausgangspunkt. Da haben Sie uns schon mal ein paar Infos geliefert. Ich komme mit ein paar anderen Stichworten auch nochmal um die Ecke. Als Beispiel, Kalma Beach soll in diesem Jahr eröffnen sozusagen für den Tourismus. Das ist ein Ort an der Pazifikküste mit vielen neuen Hotels, mit einem tollen Strand. Das wird aber doch wahrscheinlich nicht so nach westlichem Vorbild ein Urlaubsort sein, zu dem jeder hinfliegen kann, sondern ich tippe mal, da werden überwiegend Russen oder wahrscheinlich Chinesen doch vor Ort sein.
Ja, was so die Zielgruppe an Touristen angeht, muss man auch einfach realistisch bleiben. Ich glaube, seit gestern erst, also seit Mitte Januar, ist es so, dass überhaupt wieder westliche Touristen mal nach Nordkorea überhaupt einreisen dürfen, seit 2019, also seit Beginn dieser ganzen Corona-Misere. Mhm. Das auch nur in die Sonderwirtschaftszone Rason oben im Nordosten des Landes. Aber gehen wir einfach mal davon aus, das wird wieder geöffnet. Mal ganz ehrlich, jetzt realistisch gesehen, wie viele Leute werden denn an den Strand nach Nordkorea fahren? Aus Europa oder aus den USA. Also, naja, ich meine, sind wir doch ehrlich. Der Grund, warum man hinfährt nach Nordkorea, ist doch nicht die schöne Landschaft. Die haben eine schöne Landschaft. Ist auch nicht das gute Essen. Die haben gutes Essen. Sondern es ist, ich habe es in einem meiner Bücher die Freakshow genannt. Also man will irgendwie was Abartiges sehen. Man will sich ein bisschen gruseln. Manchmal ist es auch einfach nur, ja, politisches Bildungsinteresse, wenn man es höflicher formulieren möchte. Ja, also es ist halt ein Land viel in Nachrichten, das ist irgendwie alles anders und man will das mit eigenen Augen sehen, also so eine Art politisches Interesse. Und das kostet einen Heiden Geld, einfach aufgrund der Distanz. Die Anreise ist gar nicht so einfach. Also man fliegt nicht direkt nach Pyongyang von Berlin zum Beispiel, ne? Sondern man muss erstmal nach Beijing kommen irgendwie und dann muss man da nicht nur in den Flieger umsteigen nach Pyongyang, sondern den Terminal wechseln, was in Peking von Terminal 1 zu Terminal 3 eine ziemliche Challenge sein kann. Die Visumsbeschaffung ist irgendwie lästig und also billig ist es nicht. Ne? Also nach Mallorca oder nach Gran Canaria ist man schneller und da gibt es auch schöne Strände. Also die Zielgruppe dafür, von diesem Kalma Beach in der Nähe von Wonsan an der Ostküste, übrigens wunderschön, sind tatsächlich einfach die Leute, wo Massen auch hinfahren. Und das sind ganz klar an erster Stelle Chinesen. An zweiter Stelle vielleicht Russen. Ich meine, so viele Russen gibt es da oben auch nicht, dass die da irgendwie die Strände bevölkern könnten. Ich glaube, es ist wirklich China. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hat man auch gemeint, Japan könnte auch interessant sein. Einfach, das ist 200 Kilometer weg, die haben einen Haufen Geld. Und wobei da die bilateralen Beziehungen halt ein bisschen schwierig sind auch. Also okay. Ich glaube, es ist tatsächlich unterm Strich primär Chinesen und die würden die Masse auch bringen. Wenn ich das noch sagen darf,
ja.
Vor Corona haben wir ja auch Zahlen. Zahlen, was so die jährlichen Touristenströme waren. Und da waren im besten Jahr 6.000 aus dem Westen. Westen jetzt breit gefasst, ja, pro Jahr. Also das ist ja nichts. Ja.
Klar.
Verstanden. Die offiziellen Ziele, die Kim Jong-un auch geäußert hat, liegen so bei über 1 Million, die sie pro Jahr gerne haben möchten. Und ganz klar, da geht es um Chinesen.
Noch so eine Standardfrage. Nordkorea und Südkorea. Es gibt zwischen den beiden Staaten keinen Friedensvertrag, korrekt?
Nö. Also ja, es gibt keinen Friedensvertrag zwischen den beiden. Wobei, wenn wir jetzt schon ein bisschen in die Einzelheiten hinein wollen, aus nordkoreanischer Sicht braucht es das auch nicht. Weil die nämlich gar keinen Krieg geführt haben gegeneinander.
Sondern wenn weil? Sie sich, kein Krieg
gegeneinander? Ja, ich meine, wir reden jetzt natürlich von Rechtsverdreherei. Ne? Klar haben die Krieg geführt, das ist ja, das wissen wir alle, der Koreakrieg 1950 bis 1953. Aber es gibt ein Waffenstillstandsabkommen, das findet man auch im Internet, müssen Sie einfach mal googeln, Waffenstillstandsabkommen, Koreakrieg, dann finden Sie das. Und da sieht man diverse Unterschriften drunter. Und da ist keine Unterschrift von irgendeinem Südkoreaner, sondern die kriegsführenden Parteien sind Nordkorea, China, aber auch nicht die Volksrepublik China, sondern nur die sogenannten Volksfreiwilligen und die UNO. Und die UNO wird repräsentiert durch die USA und das war's. Der südkoreanische Präsident Lee Sung-man hat damals tatsächlich die Unterschrift unter das Waffenstillstandsabkommen verweigert, weil er gerne wollte, dass der Krieg weitergeführt wird, um Korea dann endlich wieder zu vereinigen. Und die Nordkoreaner stellen sich jetzt auf den Standpunkt, sagen, ja, Friedensvertrag können wir schon drüber reden, finden wir gut, aber natürlich nur mit denen, die das Waffenstillstandsabkommen unterschrieben haben und die Südkoreaner dürfen gerne von außen zuschauen, auf was wir Wichtigen uns dann einigen. Also das ist so Teil von diesem von diesem macho-mäßigen Diplomatiegerangel.
Aber das ist spannend, weil wenn wir in den Nachrichten über Nord- und Südkorea etwas hören, wird immer wieder darauf hingewiesen und daraus ergibt sich dann immer die Schlussfolgerung, wie groß ist denn eigentlich die Gefahr, dass dort wieder Krieg ausbricht?
Naja, im Jahr 2025 werde ich den Teufel tun und irgendeine Gefahr für irgendeinen Krieg ausschließen, weil uns fliegt ja sowieso gerade die halbe Welt um die Ohren. Die Gefahr ist schon vorhanden. Wenn man die Menschen vor Ort fragt, sehen die das ein bisschen entspannter. Das ist immer ganz faszinierend, wie bedeutungslos zum Beispiel Nordkorea bei Wahlen in Südkorea ist. Da würde man ja annehmen, die sind ja direkt da an der Grenze und das ist irgendwie das beherrschende Thema. Uns von außen kommt es uns ja so vor. Aber die Südkoreaner, ich würde die einfach mal stellvertretend nehmen, so als Seismograph, die im Prinzip ein Gespür dafür haben, wie groß die Bedrohung wirklich ist. Und wenn die schon in der Wahl sich eher um Wirtschaft, Bildung und Ähnliches sorgen und weniger um das Thema Nordkorea, ist die Wahrnehmung dort so, das ist schon irgendwie eine unangenehme Situation. Aber eigentlich will man in Ruhe gelassen werden. Es ist relativ wenig davon auszugehen, dass eine von beiden Seiten wirklich mit geringen Kosten gewinnen wird. Das ist ja immer diese Logik, ne, dass man sagt, ein Krieg ist, wird umso wahrscheinlicher, je mehr eine Seite glaubt, sie kann ihn schnell und einfach gewinnen. Und das ist zurzeit einfach nicht gegeben. Das kann sich aber radikal ändern. Ich meine, wir stehen kurz vor Trump 2. Der hat im Prinzip, Jimmy Carter hat im Übrigen schon zu seiner Amtszeit mal angedeutet, die amerikanischen Truppen abzuziehen. Und da reden wir von den 1970er Jahren. Trump 1 hat damit gedroht, gesagt, pass auf, wenn ihr nicht mehr Geld zahlt, dann sind wir weg. Dann macht ihr euren Mist alleine. Und kann gut sein, dass er das nochmal wiederholen wird. Wir haben keine Ahnung, wie Trump sich mit den Chinesen ins Benehmen setzt und vielleicht einen Deal macht. Und Korea könnte auch Teil von so einem Deal sein. Ich spekuliere jetzt wild, das sind natürlich Ängste, die auch in Korea diskutiert werden. Und dann sieht die Sache anders aus. Ja. Also in dem Moment, wo nicht mehr glaubwürdig damit gedroht werden kann, dass ein Überfall zum Beispiel Nordkoreas auf Südkorea in einem Krieg mit den USA mündet, verschiebt sich so ein bisschen das Gleichgewicht. Ja. Andersrum geht es natürlich genauso. Ne? Also wenn man glaubt, dass in Nordkorea gerade die Situation vielleicht außer Kontrolle gerät innenpolitisch, weil vielleicht der große Führer irgendwie aus Versehen mal die Treppe runtergefallen ist oder so und sich das Genick gebrochen hat, dann wäre natürlich die Versuchung auf südkoreanischer Seite groß. Aber das sind pure Spekulationen. Also im Augenblick, soweit wir es eben sagen können, mit aller Vorsicht, sieht es nicht nach einem unmittelbar drohenden Krieg aus.
Donald Trump ist natürlich auch nochmal ein Thema später. Gut, dass Sie das schon mal angesprochen haben. Kim, der Führer, der unangefochtene Leader von Nordkorea. Es gibt dort auch nicht, ich sag jetzt mal, irgendwo so eine Mini-Opposition oder so ein Szenario ist undenkbar wie in Syrien. Das ist komplett ausgeschlossen. Ich weiß, Sie werden jetzt sagen wieder, das sind Spekulationen, aber gab es irgendwann irgendwie so eine Art Opposition mal in Nordkorea?
Also ich finde, das ist eine sehr berechtigte Frage, weil wenn man sich die Situation anschaut, wir wissen, dass die wirtschaftliche Lage der Menschen nicht optimal ist, mal vorsichtig gesagt. Ne? Ich meine, es gibt zwar nicht irgendwie alle 3 Tage eine neue Hungersnot, aber die Menschen sind ganz klar mangelernährt, unterernährt. Es gibt riesengroße Unterschiede auch innerhalb des Landes. Also es gibt Menschen, denen geht es wirklich überhaupt nicht gut. Es gibt eine massive politische Unterdrückung, schwerste Menschenrechtsverletzungen, aber überhaupt auch die Bewegungsfreiheit im Land ist nicht gewährleistet. Die Rede- und Meinungsfreiheit sind nicht gewährleistet, obwohl sie in der Verfassung stehen. Die Religionsfreiheit ist nicht gewährleistet und. Also wir wissen ja, wovon wir sprechen. Und am Ende des Tages, es sind 25 Millionen Menschen. Das sind ja keine tumpen Stücke Holz, sondern die sind genau wie wir auch. Und kein Mensch kann mir erzählen, dass denen das gefällt. Also von daher halte ich das für absolut korrekt, davon auszugehen, dass es da irgendeinen Widerstand doch mal geben müsste. Ja? Sie haben vollkommen recht, wir wissen nichts davon. Also es gibt keine organisierte Opposition in Nordkorea. Es gibt immer mal wieder so einzelne Geschichten, wo man auch hört, wie Menschen gegen einzelne lokale Politiker oder im lokalen Bereich auch durchaus protestieren, aber das System wird nicht in Frage gestellt. Warum das so ist, ist ein Thema für sich. Die größte Hoffnung, was heißt Hoffnung? Die größte Wahrscheinlichkeit sieht man eher in einer Palastrevolution, also in einer Art Gegenbewegung, die innerhalb der obersten Eliten entsteht, weil die Leute am besten informiert sind, die sind am besten organisiert und sind auch am besten mit Macht ausgestattet. Und in gewissem Sinne ist das auch eine, was man so im Englischen Self-Selective Group nennt. Das sind einfach die ambitioniertesten Menschen, die da in der Elite sich aufhalten, und die sind noch am ehesten bereit, die Dinge in Frage zu stellen. Und da sind wir bei diesen Fraktionskämpfen, die es in der Partei der Arbeit Koreas, so heißt dort die Kommunistische Partei, gegeben hat bis in die 60er Jahre hinein. Und die sind auch sehr gut dokumentiert. Nur die sind eben mit brutalster Gewalt niedergeschlagen worden. Das System basiert im Prinzip auf der Erfahrung, dass man innerhalb der Partei strikt darauf achtet, dass es da keine Abspaltungsbewegung gibt. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen noch an dieses Bild 2013, als der angeheiratete Onkel von Kim Jong-un dann plötzlich vorgeführt und abgeurteilt wurde. Und dann gab es Gerüchte über die Art und Weise, wie er dann hingerichtet worden ist. Das sind so Indikatoren dafür, ja, dass es ab und zu doch mal Leute gibt, die vielleicht irgendwo nicht hundertprozentig auf Linie sind, aber das war's. Wenn wir mit Deutschen reden, in der DDR war es zum Beispiel so, die Kirchen haben eine ganz wichtige Rolle gespielt, wo ich auch irgendwie nie verstanden habe, warum die SED das zugelassen hat, aber war ja auch gut so, Gott sei Dank. Ja. Wenn ich zum Beispiel in Leipzig, wo ich herkomme, wenn ich gewollt hätte, mit Menschen zusammenzukommen, die irgendwo oppositionell sind, hätte ich genau gewusst, wo ich hingehen muss. Einfach in die nächste Kirche und dann irgendwo zu irgendeiner Friedensgeschichte oder Umweltsache oder in eine Theatergruppe, und da ist man dann mit Gleichgesinnten zusammen. Weil das ist natürlich die Challenge. Also der einzelne Nordkoreaner, die einzelne Nordkoreanerin, bin ich 100% sicher, haben immer wieder irgendwo ein Problem mit dem System, mit dem sie leben. Aber solange man das nur alleine hat, hilft einem das nicht weiter. Man muss anfangen, sich mit anderen auszutauschen darüber, und dann fängt man irgendwann an, sich zu organisieren, und das ist dort ungeheuer schwer. Selbst innerhalb der Familien, es gibt Umfragen unter Flüchtlingen, wo man versucht hat, so ein bisschen die Vertrauenslevels untereinander mal zu eruieren, hat man herausgefunden, das ist extrem schwierig. Der Staat ist mit der Überwachung wirklich sehr, sehr gut, auch mit der, ja, bei uns nennt man das Blockwart-Mentalität, also mit der Instrumentalisierung der Menschen um einen drumherum. Die passen tatsächlich auch auf sich gegenseitig auf, wie wir es während Corona ja bei uns auch so ein bisschen erlebt haben. Also man muss da sehr vorsichtig sein, mit den Fingern zu zeigen, da sind wir alle gar nicht so weit weg davon. Ja.
Aber Corona ist ein gutes...
Der Nachbar hat irgendwie den Müll in die falsche Tonne geschmissen oder so. Ne? Also dieser Impuls ist schon da. Und das ist dort einfach zur Perfektion getrieben. Also das heißt, die innere Opposition der Einzelnen ist zweifellos vorhanden, und ich habe da auch persönlich Beispiele erlebt. Aber der nächste Schritt zur Organisation, der scheint tatsächlich nicht vollzogen zu sein.
Weil Sie es gerade angesprochen haben, so ein abgeschottetes Land wie Nordkorea, wie haben die denn Corona überstanden? Oder, ich meine, es gab es ja, es ist ja irgendwie auch ins Land gekommen und die hatten damit auch Probleme. Wie hat das Land das überstanden?
Naja, ich glaube, so wie alle anderen auch. Also ich meine, es klingt ja ein bisschen pervers, aber da hat natürlich die Abschottung und auch die Gewöhnung der Menschen an die Abschottung sicherlich ein Stück weit geholfen. Ich hatte es vorhin kurz in einem Nebensatz erwähnt. Man kann als normaler Nordkoreaner nicht einfach sich innerhalb des Landes frei bewegen, auch unter normalen Umständen schon nicht. Also wenn Sie da aus Ihrem Landkreis raus wollen, brauchen Sie schon eine Genehmigung, und das sind überall Checkpoints und da wird das kontrolliert. Ich meine, es gibt schon Mittel und Wege, sowas zu finden, aber es ist nicht so, dass die Leute permanent frei irgendwo innerhalb des eigenen Landes hin und her reisen, und das ist natürlich wichtig, was Übertragungswege angeht. Und wenn man dann so eine Pandemie hat, dann hat der Staat bereits ein etabliertes System, das Land im Prinzip nicht nur nach außen dicht zu machen, sondern auch innerlich sozusagen in einzelne Cluster aufzuteilen und sie zu verschließen. Es gibt ein Gesundheitssystem, auch das muss man sagen. Ich muss immer aufpassen, nichts Positives über Nordkorea zu sagen, da wird man immer gleich beschuldigt, irgendwo so ein
verständnisvoll
dusseliger, was, so ein Schwachsinn, aber egal, soll so sein. Also es gibt ein Gesundheitssystem, das haben viele Länder nicht. Es gibt halt einen funktionierenden Staat, einen Staat, der uns nicht gefällt, der also stark ist, auch im negativen Sinne, aber das heißt, die Menschen haben zumindest was, wo sie hingehen können. Was ihnen das nützt, ist dann die andere Frage, weil natürlich das medizinische System genauso leidet wie der Rest des Landes unter Armut und Unterentwicklung in weiten Bereichen. Das heißt, was Medikamente angeht oder Behandlungsmethoden, ist nicht allzu viel los. Aber zumindest gibt es mal sowas wie eine Überwachung. Und ich war ganz geflasht, als die Nordkoreaner plötzlich angefangen haben, tatsächlich Infektionsstatistiken zu veröffentlichen. Das kennt man von denen gar nicht. Also mit Zahlen sind die ja immer super zurückhaltend. Und plötzlich in der Nodong Chinmun, da in der Parteizeitung, die man ja online auch lesen kann, waren dann plötzlich Graphen mit irgendwelchen Infektionszahlen. Und die haben durchaus auch gesagt, ja, Corona haben wir. Haben es allerdings eine Weile geschafft, das tatsächlich aus dem Land fernzuhalten, haben dann mit einer strikten Isolationspolitik das einfach geschafft, das Ganze wieder einzudämmen. Und jetzt gilt Nordkorea auch als Corona-frei. Also ich glaube, die haben das auf eine noch radikalere Art, als das bei uns ja zum Teil auch versucht worden ist mit diesen Lockdowns, haben die das Ganze auch überstanden.
Ich habe dazu mal einen O-Ton vom obersten Führer von Kim gefunden, in dem er sich mit leicht brüchiger Stimme, so klingt es zumindest für mich, bei ausschließlich weiblichen Soldaten für ihren Einsatz bedankt. Ist vielleicht mal ganz interessant, einfach seine Stimme zu hören.
마음속 진정은 고맙습니다. 이 한마디 뿐입니다. 너무도 많은 것을 맡아안고 고생도 많은 우리 장병들입니다.
Was unsere Hörer jetzt natürlich nicht sehen können, alle, wirklich alle weiblichen Soldaten, es stehen nur weibliche Soldaten vor ihm, die stehen natürlich stramm, aber sie weinen und zwar nicht zu knapp. Und ich frage das jetzt mal ganz im Ernst, ist das Pflicht zu weinen, wenn der Mann da vor einem steht oder sind die Damen tatsächlich emotional so angefasst, weil sie ihren geliebten und gottgleichen Führer live erleben?
Also einfach gesagt ist es beides. Also wenn sie es nicht tun, haben sie ein Problem. Aber die Person des Führers an sich, das gilt ja für alle drei, und eben für ihn jetzt gerade aktuell ist im Prinzip auch so, wie soll ich sagen, einfach in einer derartigen Macht und Bedeutung und Aura umgeben, dass die Menschen tatsächlich rührt, zumal die ja nicht allzu viel Erfahrung haben. Also es ist ja nicht so, dass die irgendwie ständig irgendeinen Staatschef treffen. Gerade Soldatinnen, Soldaten, die kommen ja aus dem ganzen Land, irgendwie aus der Provinz, wirklich aus Dörfern, die für die Menschen ist es schon nach Pyongyang zu kommen im Prinzip, wie irgendwo ins Paradies zu gelangen mit Hochhäusern und Lichtern und Autos und so weiter, was die alles zu Hause gar nicht haben. Ich glaube, da ist schon auch eine gewisse echte Rührung mit dabei. Eine Mischung aus, ja, ich finde das deutsche Wort Ehrfurcht so schön, weil da das Wort Ehre drin steckt, aber Furcht auch. Und ich glaube, das ist es letztlich, eine Kombination.
Kommen wir mal auf die aktuelle Situation zu sprechen in der Ukraine. Warum ist Kim diesen Deal mit Putin eingegangen? Geht es nur um Geld, um Devisen oder steckt da noch ein anderer Gedanke dahinter, auf den wir nicht kommen?
Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist eine lange Liste von Dingen, die, ja wirklich, also ja, für Kim ist das echt wie Ostern und Weihnachten an einem Tag. Schauen Sie, fangen wir mal an mit der Geschichte. Nordkorea hat ja lange Zeit ein Empfängerland und die Sowjetunion, sozusagen die Vorgängerorganisation von Russland, war ja einer der Geburtshelfer Nordkoreas überhaupt, hat dort Aufbauhilfe geleistet und militärische Hilfe und politische Anleitung und alles Mögliche. Und jetzt einfach eine Umkehr dieser Beziehung, dass jetzt Nordkorea denen hilft, das hat es ja noch nie gegeben. Das ist, also für die ist das wirklich einfach eine riesen Selbstbestätigung. Absolut. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Also gerade Länder, die viel unter Invasionen gelitten haben, unter Kolonialherrschaft wie Korea und jetzt diese Teilung. Da ist immer diese Suche nach der Identität da und auch so ein bisschen dieser Zweifel am eigenen Selbst. Und das ist unbezahlbar. Und dass Kim Jong-un sich das selber ans Revers heften kann als eine seiner Errungenschaften. Ich glaube, ich bin ganz sicher, viele Nordkoreaner lieben ihn allein schon dafür, obwohl ihn, glaube ich, das ganze Ausmaß dieser Unterstützung überhaupt nicht klar ist. Das ist dann noch die nächste Frage.
Ja.
Dann haben wir aber natürlich auch die ganz harten Gründe. Nordkorea leidet massiv und seit Jahrzehnten unter Sanktionen. Ich habe von diesen Sanktionen nicht viel gehalten, nicht weil ich glaube, dass sie nicht berechtigt sind, sondern weil ich glaube, erstens, sie funktionieren nicht und wenn, dann funktionieren sie auf die falsche Art. Und jetzt sind die Sanktionen zu Ende. Darüber müssen wir gar nicht mehr drüber nachdenken, weil Russland hat einfach alles, was die Nordkoreaner brauchen würden. Russland hat Erdöl. Nordkorea wird zugestanden, durch die Sanktionen so viel Erdöl im Jahr zu importieren, wie Südkorea, glaube ich, an zwei Tagen verbraucht oder so. Einfach nur mal für die Dimension. Und die brauchen das aber. Die brauchen das Erdöl für alles Mögliche, für ihre Chemieindustrie, Energieerzeugung und Treibstoff natürlich und so weiter. Und die Russen haben ja jede Menge davon. Und nachdem wir ihnen das nicht mehr abkaufen, haben sie noch mehr. Die Leitung gibt es. Es gibt auch eine Raffinerie oben im Nordosten Nordkoreas, die die Sowjetunion noch in den 80er Jahren gebaut hat. Die können das sogar noch selber verarbeiten. Also das ist alles ganz wunderbar. Russland braucht Arbeitskräfte und Nordkorea hat welche. Also es ist ja auch ein Exportprodukt. Da wird wiederum Geld fließen. Rohstoffe müssen die beiden nicht unbedingt miteinander austauschen. Anderer Art, außer Erdöl, das haben sie beide genug. Aber Russland ist natürlich ein interessanter Exportmarkt für nordkoreanische Produkte, zum Beispiel Textilien. Die Nordkoreaner dürfen ja nicht mal Textilien exportieren in irgendein anderes Land wegen der Sanktionen. Da freuen die sich natürlich auch, dass sie das machen können, Meeresprodukte und so weiter. Dann der ganze militärische Bereich. Klar, es wird viel geredet über die Erfahrung, Kampferfahrung, die nordkoreanische Truppen dann da sammeln können in einem realen Krieg. Richtig. Aber natürlich überhaupt die Bereitschaft Russlands auch, das zu vergelten, indem man Nordkorea mit modernerer Militärtechnologie versorgt und Ähnliches. Das erweckt auch große Sorgen natürlich in den Nachbarländern, weil damit auch ein Upgrading des nordkoreanischen Militärs sicherlich stattfinden wird. Und ich habe sicherlich noch zwei oder drei Punkte vergessen, aber es ist im Prinzip auf der ganzen Linie ein Riesengewinn. Und auf der anderen Seite, was gibt Kim Jong-un dafür her? Ein paar tausend Leben von seinen Leuten, die dem nordkoreanischen System, das wissen wir aus anderen Beispielen, gar nicht so sehr viel wert sind. Aus der zynischen Annahme heraus, dass die Sicherheit und Unabhängigkeit des Landes jedes Opfer wert ist und dass von jedem Einzelnen erwartet wird, dass er dafür auch zu sterben bereit ist. Es gibt ja Geschichten aus Nordkorea, also Heldengeschichten, die auch tatsächlich als Beispiel der Bevölkerung mitgeteilt werden, schon vom Kindergarten an, wo Menschen gestorben sind, weil sie aus brennenden Häusern die Porträts der Führer gerettet haben oder irgendwie sowas. Oder die klassischen Geschichten, die kenne ich noch, als ich in der Sowjetunion gelebt habe, ein paar Jahre als Kind, wo ein Soldat sich sozusagen vor ein Maschinengewehrnest wirft, um mit seinem Körper seine Kameraden zu schützen, die dann diese Stellung einnehmen oder sowas. Ne? Das haben wir in anderen Kulturen auch, wo einer sich über eine Granate schmeißt, damit die unter seinem Körper explodiert. Also dieser Gedanke, es gibt da in Korea auch direkt so eine Losung, Kyolsa, irgendwie, also sozusagen mit dem Einsatz des eigenen Lebens quasi das Land verteidigen und sich selber aufopfern. Also das ist durchaus eine Tugend, die auch gepredigt wird. Von daher verstehe ich auch die Diskussionen, die zum Teil im Westen stattfinden, darüber, was das wohl jetzt in Nordkorea auslöst, wenn da jetzt so viele Menschen sterben werden. Das ist eine sehr westlich geprägte Debatte, wo bei uns jeder einzelne Sarg irgendwie dann plötzlich das Ganze in Frage stellt, den Einsatz. Das wird in Nordkorea in dem Maße, glaube ich, nicht so sein. Auch wenn es Menschen sind, die natürlich keine Lust haben, ihre Söhne, Brüder, Väter zu verlieren. Aber der Staat ist dort, glaube ich, erfolgreicher, den Menschen das auch irgendwie zu verkaufen.
Ja. Nur mal zwischengeschoben, weil Sie auch eben die Nachbarländer angesprochen haben. Aber wie blickt denn eigentlich Südkorea auf diese Partnerschaft? Ich meine, Südkorea hat im Moment innenpolitisch auch seine sehr großen eigenen Probleme, aber weil vor ein paar Wochen hat Südkorea ja noch erwägt, als Reaktion darauf, dass Nordkorea dort Soldaten hinschickt, Waffen an die Ukraine zu liefern. Wie ist denn da der Stand?
Naja, also die Südkoreaner liefern ja massiv Waffen an die Ukraine bereits, nur eben nicht direkt, sondern wenn Sie sich mal die Zahlen anschauen, Südkorea ist, glaube ich, der Top 10 Waffenexporteur der Welt. Und, oh Gott, jetzt muss ich mal sehen, ich hoffe, ich habe die Zahlen jetzt nicht falsch in Erinnerung. Bitte mich zu entschuldigen, wenn es um 1-2% nicht stimmt. Aber ich glaube, 27% ihrer Waffenexporte gehen nach Polen. Und das ist ja irgendwie nicht naheliegend, oder? Also ich meine, nichts gegen Polen und so, ist ein tolles Land, aber warum sollen da 27% der südkoreanischen Waffenexporte hingehen? Ja, ist ja klar, weil die dann irgendwie direkt oder indirekt durchgereicht werden an die Ukraine. Also kann gut sein, dass Polen dann möglicherweise seine eigenen Bestände dann, die sind dann quasi frei und können dann an die Ukraine gehen. Ich weiß nicht, ob die Waffen direkt durchgeleitet werden. Es wäre sicherlich nochmal eine Steigerung drin, wenn Südkorea direkt nach Kiew liefern könnte. Aber vom Grundsatz her findet das bereits statt. Nein, also Südkorea hat natürlich ganz große Bedenken aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, als es um die positiven Aspekte für Kim geht. Also das internationale Prestige ist mal Punkt eins. Das gefällt den Südkoreanern überhaupt nicht, dass Nordkorea jetzt plötzlich auf Augenhöhe in den internationalen Beziehungen irgendwo zwar nicht gemocht wird, aber doch wahrgenommen wird. Und um Mögen geht es ja da nicht. Ja. Klar, die Kampferfahrung, die die nordkoreanischen Soldaten dort sammeln, sind natürlich de facto eine Bedrohung.
Weil die haben sie bisher nicht, die Soldaten in Korea. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, woher die Nordkoreaner sie haben.
Ich wollte gerade sagen, wie denn? Also wir sehen die zwar immer als ziemlich böse Finsterlinge.
Diese Paraden.
Was ja in gewissem Maße auch stimmt. Genau, aber das ist im Prinzip alles nur so eine Übungsarmee. Ja, sag mal so, es gab schon nordkoreanische Kampfeinsätze auch in Afrika, so ein bisschen wie es ja auch Kubaner zum Beispiel gegeben hat, die da im Sinne der internationalen Solidarität, wie sie es ja nennen, dann da in Bürgerkriegen tätig waren, aber nicht im großen Stil. Und gerade wenn wir jetzt sehen, so moderne Kriegsführung, auch mit wirklich schweren Waffen, Drohnen und alles, das lernen die dort. Südkorea macht sich ganz große Sorgen, die machen auch Druck deswegen gegenüber Russland, macht sich Sorgen wegen des Transfers von Militärtechnologie. Hat Südkorea Russland auch gedroht, hat natürlich nicht funktioniert, das hat den Putin jetzt nicht sehr beeindruckt. Aber das ist so ein bisschen das Spiel, um das es hier geht.
Hi, mein Name ist Lars Haider und ich bin Gastgeber des Podcasts Entscheider treffen Haider, in dem erfolgreiche Menschen erzählen, wie sie geworden sind, was sie geworden sind. Das alles dabei, vom Bundeskanzler bis zu Peter Maffay. Hört doch mal rein, überall, wo es gute Podcasts gibt und natürlich bei www.abendblatt.de/podcast-entscheider-treffen-Haider.
Nun lesen wir zwei Sachen über die nordkoreanischen Soldaten. Einmal auf der einen Seite der Inbegriff der Kategorie Kanonenfutter. Vielleicht treffen auch beide Punkte zu, die ich jetzt nenne. Also einmal Kanonenfutter, die werden da einfach reingeschickt, ohne Rücksicht auf, also noch schlimmer, als es eigentlich der Umgang mit den russischen Soldaten ist. Und auf der anderen Seite gibt es innerhalb der ukrainischen Armee auch Stimmen, die sagen, diese Soldaten aus Nordkorea sind deutlich härter im Nehmen als die Wagner-Söldner und hätten auch noch bessere Nerven. Wie ist da Ihr Kenntnisstand?
Mein Kenntnisstand ist da gleich null. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ein kluger Mann hat irgendwann mal gesagt, das erste Opfer im Krieg ist immer die Wahrheit. Und eines dürfen wir nicht vergessen, dass ein Krieg, gerade ein solcher, der ja wirklich mit äußerster Brutalität geführt wird und der also wirklich die Existenz bedroht auch, klar ist, dass der auf verschiedenen Ebenen stattfindet und dazu gehört Propaganda und psychologische Kriegsführung mit dazu. Ohne damit sagen zu wollen, dass irgendwelche Darstellungen vielleicht falsch sind oder sowas. Aber ich glaube, wir müssen das immer auch ein bisschen durch den Filter sehen, wem soll das jetzt hier nutzen. Und dieser Begriff Kanonenfutter, das ist ja ein sehr ideologischer Begriff, ist ja nicht sachlich. Ne? Da steckt ja viel Emotion dahinter. Das ist ganz klar Teil von Propaganda gegen Nordkorea. Wir wissen, dass Südkorea auch, das haben die ja öffentlich auch gesagt, Spezialisten in die Ukraine geschickt hat, um ihnen dort bei der psychologischen Kriegsführung zu helfen.
Auch in bei den Hoffnung, Verhören.
Nicht nur bei den Verhören, ja, bei denen auch, klar, es geht ja um die Sprachkenntnisse. Und ich will mir gar nicht vorstellen, was da hinter verschlossener Tür stattfindet, aber das ist ein anderes Thema. Nein, es geht einfach um solche Nachrichten auch, die wir hören, ja, dass die Nordkoreaner da verheizt werden und dass die sterben, wie die fliegen und dass die Russen die irgendwie als rassisch minderwertig ansehen. Das ist ja die Implikation. Da hofft man wahrscheinlich, dass das über Umwege auch die Nordkoreaner erreicht und dort so ein bisschen die Moral zersetzt, ja, so in der Art. Sicherlich gibt es auch ein Interesse daran, andere Länder zu einer etwas stärkeren Unterstützung der Ukraine zu bewegen. Und da hält sich der Westen ja bisher doch relativ zurück. Also wir liefern jede Menge Waffen und Geld geben wir auch und so weiter, aber den Ukrainern gehen ja die Leute aus. Es geht also sicherlich darum, vielleicht auch irgendwo Truppen zu schicken. Und da hat Nordkorea durchaus eine interessante Rolle zu spielen in dem Moment, wo man sagen kann, Moment mal, wenn die Russen jetzt aus anderen Ländern Unterstützung bekommen, warum bekommt die Ukraine jetzt keine? Mhm. Das Argument haben wir bereits gehört. Dann dient es diesem Zweck letztlich. Wie gesagt, ich habe da auch will das gar nicht in Abrede stellen. Es ist ein Krieg, der wird geführt und das Existenzrecht der Ukraine ist klar, die sind überfallen worden, die müssen sich ja auch wehren können und die wehren sich mit allem, was sie haben. Ich halte das für sehr nachvollziehbar. Aber wir müssen es halt auch als solches verstehen. Und da spielt Nordkorea auch eine Rolle und so interpretiere ich dann solche Nachrichten. Ja. Es sind jetzt eben auch einige Dokumente von der Ukraine eben erbeutet worden und die sind dann auch diskutiert worden und dann gibt es ja auch diese Kriegsgefangenen, die da auf eine etwas eigenartige Weise auch mit Gesichtern in den Medien gezeigt wurden. Das ist eigentlich nicht die feine englische Art und verstößt auch gegen die Genfer Konvention, aber wer hält sich an Spielregeln, wenn es um Krieg geht? Da ist dann auch deutlich geworden, wie zum Beispiel die tatsächlich, ohne zu wissen, wie so ein Krieg mit Drohnen funktioniert, losmarschiert sind, erstmal große Verluste hinnehmen mussten. Die lernen allerdings auch daraus. Ja? Also das bestätigt eigentlich die Sorge der Südkoreaner, dass die Nordkoreaner quasi lernen in diesem Krieg, wie neue Taktiken anzuwenden sind, dass man in kleineren Gruppen operieren muss, um Artilleriefeuer nicht auf sich zu ziehen, also maximal 2 bis 3 Personen. Sobald es ein Cluster gibt, lohnt es sich, da eine Rakete dahin hinzuschicken. Und wie man sich eben auch nach oben abdeckt, wie man dann schaut, dass man nicht von Drohnen gesehen wird. Also das lernt man daraus. Ja, am Ende, es gibt interessanterweise noch keine offizielle Stellungnahme Nordkoreas dazu. Also die haben auch noch nicht gesagt, jawohl, wir haben hier so und so viele Soldaten geschickt und das sind Helden, die unsere russischen Freunde unterstützen, sondern da gibt es noch gar kein Statement in diese Richtung. Und das erste Mal wäre das im Übrigen auch nicht, weil Südkorea hat insgesamt mit 300.000 Soldaten den amerikanischen Krieg in Vietnam unterstützt. Also als Koreaner würde man da sofort diese Parallelen sehen. Aber das ist zurzeit noch kein Thema, weil es eben noch nicht offiziell bekannt gegeben worden ist. Im Augenblick, bestenfalls wären das eben Freiwillige. Denken wir an den Koreakrieg. Da haben die Chinesen 1 Million Soldaten geschickt und das waren alles angeblich keine regulären chinesischen Truppen, sondern sogenannte Kriegsfreiwillige. Volksfreiwillige, Entschuldigung.
Die haben spannend, also das mit den südkoreanischen Soldaten in Vietnam zum Beispiel, das war mir nicht bewusst. Sie haben eben so ein bisschen ja auch die Philosophie beschrieben, also wie man zum Staat in Nordkorea steht. Ich nehme mal an, Sie werden das nicht in dem Sinne bestätigen können, es ist wahrscheinlich nur ein Gerücht, aber man kann es sich ja dann tatsächlich vorstellen, so wie Sie es geschildert haben, angeblich, und ich finde es natürlich erschreckend, aber Sie werden sagen, im Krieg ist alles erlaubt, bevor ihr gefangen genommen werdet, wird den nordkoreanischen Soldaten gesagt, erschießt euch vorher. Also das könnte ich mir ja dann sehr gut vorstellen, dass das tatsächlich stimmt.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Wie gesagt, ich kann es nicht bestätigen, ich habe nie gedient in der nordkoreanischen Armee, habe auch mit niemandem darüber gesprochen, der das getan hat. Ich habe keine Erkenntnisse. Ich meine, ich bin auch Wissenschaftler. Ja? Also mein Job ist eher das Auswerten von Informationen, nicht das Beschaffen von Informationen. Aber ja, nach all dem, was ich über das System weiß und nach all dem, was ich auch über das Militär in Nordkorea weiß, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Das ist einfach mal zum allgemeinen Verständnis, es ist ein sehr hartes Land. Also das Leben dort ist hart. Und dementsprechend wird der Militärdienst auch noch härter sein. Der Militärdienst dauert dort sehr lange. Ich habe mit Leuten gesprochen, die durch den Militärdienst hindurch sind in Nordkorea, die sehr, sehr vorsichtig waren. Aber da haben wir auch ihre Hände gezeigt und gesagt, guck mal hier, ich kann meine Hände gar nicht mehr bewegen, weil wir da bei den ganzen Nahkampfübungen ständig auf irgendwelche Betonpfosten haben einprügeln müssen. Und Und haben sich meine Hände nie wieder davon erholt und haben so ein bisschen den Kopf geschüttelt und fanden das dumm. Also dieser Gedanke, dass der einzelne Soldat letztlich das Leben des Einzelnen ist nur etwas wert im Kollektiv, ist ja auch in der Gesellschaft verankert, das wird dort zum Extrem getrieben. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass dem so ist, aber ich kann es eben nicht bestätigen.
Nochmal die Überlegung, wie wird denn das da jetzt weitergehen, wenn die Truppen aus Nordkorea, entschuldigen, dass ich das jetzt so deutlich sage, aber wenn die massakriert wurden, die sind jetzt alle tot, die als erstes geschickt worden sind, dann wird Kim doch wahrscheinlich ein neues Kontingent schicken.
Ja, aber danach sieht es ja erstmal nicht aus. Also wenn ich die Zahlen jetzt auch der Ukrainer richtig verstehe, also wir gehen davon aus, dass ungefähr 10.000 Soldaten nach Russland geschickt wurden, das muss man auch sagen, also in die Region Kursk. In der Ukraine sind meines Wissens noch keine Nordkoreaner. Und von denen sind wohl einige hundert getötet worden. Das sind einige hundert zu viel, gar keine Frage. Aber es ist nicht die Rede davon, dass die 10.000 alle tot sind. Man kann durchaus davon ausgehen, dass mehr geschickt werden. Nordkorea hat eine riesengroße Armee. Wobei da wiederum andere Stimmen sagen, ja Moment mal, aber Nordkorea wird sich nicht komplett entblößen. Also in signifikanten Bereich Truppen dahin schicken, weil sich 300.000, weil die brauchen die ja zu Hause. Da stehen ja die Südkoreaner und die Amerikaner an ihrer Grenze und die sind auch recht aggressiv. Also die veranstalten ein paar Mal im Jahr Militärmanöver und ich muss sagen, wenn die Amerikaner einem drohen, das ist schon bedrohlich. Ja, das ist ja die größte Militärmacht der Welt. Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol, der ja jetzt irgendwie dieses Kriegsrecht verhängt hat und seitdem ist da das Chaos ausgebrochen. Das ist ja einer, der auch die nordkoreanische Bedrohung tatsächlich als Begründung genannt hat. Und inzwischen wird auch deutlich, dass er möglicherweise sogar versucht hat, Nordkorea zu provozieren, um dann die nordkoreanische Reaktion wiederum als Provokation zu interpretieren, als Begründung für sein Kriegsrecht. Also das ist ja nicht alles so ganz friedlich und es ist ja auch nicht schwarz-weiß, denn es ist so, dass die Guten auf der einen Seite stehen und die Bösen auf der anderen und die einen machen immer alles richtig und die anderen machen immer alles falsch. So ist es leider nicht. Da wird schon in beide Richtungen durchaus provoziert und gemacht und getan. Also in anderen Worten, das ist nicht endlos, was die Nordkoreaner da leisten können. Aber man kann davon ausgehen, wie gesagt, bei Südkoreas Einsatz in Vietnam war es ja auch so. Also die haben ja auch rotierend das Ganze gehabt. Die hatten dann irgendwo eine Dienstzeit von so und so lange, dann waren sie wieder zu Hause. Also insgesamt waren es 300.000 Soldaten. Das größte Kontingent, was gleichzeitig da war, waren um die 50.000. Also sowas könnte man sich dort auch vorstellen, je nachdem, wie lange dieser Krieg noch dauern wird.
Lassen Sie uns mal als letztes Kapitel unseres Talks, Sie haben ihn schon angesprochen und um den Mann kommen wir einfach im Moment sowieso nicht, aber auch speziell im Fall Süd- und Nordkorea gar nicht drumherum, über Donald Trump sprechen. lassen Sie uns vorab mal einen kurzen Ausschnitt hören, der tatsächlich historisch ist. Jedenfalls habe ich das so verstanden. 2019 hat sich Trump und Kim ja nicht nur getroffen, sondern Kim hat zum ersten Mal überhaupt Fragen von Journalisten beantwortet. Hier ein kleiner Ausschnitt.
Well, it's too early to tell. But I wouldn't say that I'm pessimistic. But from what I feel right now, I do have a feeling that good results would come out.
Was ist bei diesem Treffen damals überhaupt abgelaufen? Trump wollte ja einen Trump-Deal machen, also ein typisches Szenario. Aber dazu ist es ja gar nicht gekommen.
Oh je, wie viele Stunden haben wir denn? Wie mache ich das jetzt? Naja, es ist ja so, dieser Gipfel in Hanoi war ja das zweite Gipfeltreffen. Das erste hat stattgefunden in Singapur im Jahr 2018. Und in Hanoi ging es dann darum, tatsächlich Resultate zu liefern. Und Kim hat sich da auf den Weg gemacht, in der Erwartung, dass es einen Deal mit Trump geben wird. Das ist wie immer bei solchen Gipfeltreffen, wenn die Chefs sich treffen, ist das im Prinzip vorher mehr oder weniger ausverhandelt und dann grinsen die halt in die Kameras und alles ist schön. Und was dort passiert ist, da gibt es ein interessantes Buch von einem gewissen John Bolton, der nationale Sicherheitsberater von Donald Trump war. Und Boltons Lebensaufgabe war im Prinzip, einen solchen Deal zu verhindern. Das sagt er selbst. Und das Buch ist verfügbar. Das heißt The Room Where It Happened. Ich weiß nicht, ob es das nicht vielleicht sogar auf Deutsch inzwischen gibt. Und der Bolton ist also ganz stolz darauf, dass er den Gipfel hat letztlich platzen lassen. Was passiert ist, Kim ist dort angerückt mit der Erwartung, einen Deal zu unterschreiben, dass er also irgendwelche Zugeständnisse macht, was das Atomprogramm angeht und Donald Trump dann entsprechend eine diplomatische Normalisierung mit Nordkorea vereinbart, was dann dazu führt, dass die Sanktionen abgebaut werden, dass es sowas wie wirtschaftliche Kooperation gibt und Ähnliches. Und Trump hat sozusagen auf Betreiben von John Bolton in letzter Sekunde gesagt, nee, Moment mal, das machen wir jetzt doch nicht. Ich möchte auch noch das und das und das von dir haben. Und da war Kim nicht darauf vorbereitet oder er war nicht bereit, das zu geben. Es war auch so nicht vereinbart und dementsprechend ist der Gipfel dann geplatzt. Und in gewissem Sinne sehen wir ab dann übrigens auch diese intensivierte Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland. Es ist ja letztlich auch wiederum unsere eigene Propaganda, dass wir davon ausgehen, dass die Bösewichte alle immer irgendwie gute Freunde sind. Das Verhältnis zwischen Russland und Nordkorea ist ein ganz anderes. Das ging auf und ab und ist dann wirklich auch von Misstrauen und von gegenseitigen Vorwürfen geprägt gewesen und Ähnlichem. Aber im Prinzip könnte man, wenn man es jetzt stark vereinfachen will, sagen, dass Trump, in dem damals der Gipfel in Hanoi geplatzt ist, hat Kim quasi motiviert, enger mit Putin zusammenzuarbeiten und eines der Resultate sehen wir heute.
Nun wird Trump möglicherweise einen neuen Anlauf unternehmen, Fragezeichen, weil eins ist ja klar, Trump und sein Team sind auf diese Präsidentschaft ja deutlich besser vorbereitet und der Sicherheitsberater ist ja auch nicht mehr da. Was glauben Sie, was wird passieren? Oder sagt Trump vielleicht, die Mühe ist es nicht wert, Nordkorea wird überschätzt, interessiert mich gar nicht.
Nee, also solange Nordkorea immer schön in den Medien ist, ich kenne Herrn Trump nicht persönlich, aber nach dem, was man so hört, scheint ihm das ja sehr wichtig zu sein, was irgendwo eine mediale Aufmerksamkeit angeht und die gibt es ja. Man kann davon ausgehen, dass die Nordkoreaner den Herrn Trump auch sehr gut verstehen und ziemlich genau wissen, auf welche Knöpfe sie drücken müssen bei ihm, um dann eine bestimmte Reaktion zu erreichen. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass die Nordkoreaner versuchen werden, mit den Amerikanern, speziell mit Trump, wieder ins Gespräch zu kommen. Allein schon, um die Südkoreaner zu ärgern. Wir haben ein Beispiel aus den 1950ern, wo die Nordkoreaner schon mal das geschafft haben, so als kleines Stummelschwänzchen mit dem großen Hund zu wackeln, sinnbildlich gesprochen, als die nämlich das geschafft haben, Beijing und Moskau, also Volksrepublik China und Sowjetunion, gegeneinander auszuspielen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass denen ihre jetzige einseitige Abhängigkeit von China und Russland immer noch nicht gefällt. Und die Amerikaner da ins Spiel zu bringen, macht aus Sicht von Pyongyang einfach extrem viel Sinn. Und der Moment, wo Nordkorea und die USA miteinander sprechen, werden natürlich Moskau und Peking unruhig. Also nicht nur, dass man Seoul ärgert, sondern eben tatsächlich auch sich selber etwas aufwertet in den Augen dieser zwei Unterstützer, die ja Nordkorea nicht unterstützen, weil sie sie so lieben, sondern weil sie ihre eigenen Interessen im Blick haben. Und am Ende des Tages ist Nordkoreas Ziel natürlich Nordkorea first, ganz klar. Also so viel wie möglich von den anderen zu extrahieren, und da spielt man sie am besten gegeneinander aus. Also alleine aus dem Grund wird Nordkorea wiederum schon sehr, sehr stark versuchen, mit den Amis ins Gespräch zu kommen. Wie gesagt, die Amerikaner, Donald Trump, verfolgen ihre eigenen Ziele. Da geht es sicherlich auch darum, China auszubalancieren. Also die Amerikaner haben sicher ein großes Interesse daran, auch jenseits von Trumps persönlichen Eitelkeiten, auf der koreanischen Halbinsel so ein bisschen für Unruhe zu sorgen, weil das ist quasi der chinesische Hinterhof. Ja? Das ist so ein bisschen wie Kuba oder Gott weiß was, wie, immer solche Vergleiche hinken immer, aber das ist ziemlich dicht dran am chinesischen Gebiet, und von daher ist da so eine Art Win-Win-Situation für beide drin, und da kann man davon ausgehen, dass da vielleicht auch eine zumindest formale Annäherung stattfindet.
Die letzte Frage. Rechnen Sie mit einer Öffnung Nordkoreas in absehbarer Zeit? In irgendeiner Form, ich meine nach westlichem Vorbild, das schenke ich mir jetzt alles, aber in irgendeiner Form, dass dieses Land die Grenzen aufmacht und sagt, kommt alle, jeder kann kommen, wir wollen Handel betreiben, wenn die Sanktionen weg sind. Gibt es da irgend so ein Gefühl für, oder sagen Sie, das kann man nicht mal ansatzweise vorausahnen?
Also wenn ich mich so zurückerinnere, wie ich die Sache so Mitte 1989 gesehen habe in der DDR, ich hätte das nie für möglich gehalten, dass wir ein Jahr später wieder vereinigt sind. Und ich habe ja mittendrin gelebt, ich habe die Sprache gesprochen, ich kannte mich total gut aus, habe ich gedacht. Von daher, also aus der Perspektive halte ich immer alles für möglich. Und eines muss man auch aus sachlicher Sicht sagen, solche Systeme wie Nordkorea stehen auf einer sehr, sehr starken, soliden Säule. Nur wenn die wegbricht, fällt alles in sich zusammen. Also die stehen nicht auf verschiedenen Säulen, wo es nichts macht, wenn eine mal ein bisschen wackelt, sondern der Führer, das System, das ist das, was das Ganze trägt. Und wenn das irgendwie ins Wanken gerät, aus welchem Grund auch immer, wie gesagt, es kann was ganz Menschliches sein. Es kann sein, Kim verschluckt sich an einer Fischgräte und die Nachfolge ist noch nicht geregelt und plötzlich bricht dort das Chaos aus. Das kann ganz schnell passieren. Es kann ein Naturereignis sein. Der Paektusan kann ausbrechen, das ist ein Vulkan an der Grenze zwischen Nordkorea und China. Es kann eine ganz schlimme Gesundheitskrise geben, die das Land ins Chaos stürzt. Also solche Dinge könnten durchaus dazu führen. Aber wenn ich Ihre Frage richtig verstehe, ist sowas absehbar? Da würde ich sagen, nein. Möglich ist es jederzeit. Absehbar ist es im Augenblick nicht. Und ich weiß aber auch, dass viele Vorhersager mit solchen Aussagen schon öfter mal falsch gelegen haben, und es kann gut sein, dass ich da genauso falsch liege.
Ich sage vielen Dank nach Wien. Ich kann nur sagen, wow, Professor Dr. Rüdiger Frank in der Wochenendausgabe von Hamburg am Morgen, weil das ist immer so spannend, so einen anderen Blick mal zu bekommen. Sie haben ja recht, wir haben ja immer diesen westlichen, und ich sage es jetzt einfach mal, möglicherweise auch mit einer gewissen Propaganda geprägten Blick auf solche Szenarien, und das ist mega spannend, das mal von der anderen Seite. Nicht im Sinne von, Sie haben ja vorhin selber gesagt, Sie werden dann immer gleich beschimpft, dass Sie irgendwie so auf der Seite Nordkoreas vielleicht stehen oder ein Verständnis haben. Das Gefühl hatte ich überhaupt nicht, aber diese andere Sicht der Dinge ist mega spannend. Also vielen Dank dafür.
Das freut mich sehr, vielen Dank.
Alles Gute für Sie und danke für Ihre Zeit.
Sehr gerne, tschüss.
Wir, also das Abendblatt, hätten noch eine Bitte. Vielleicht können Sie uns dabei unterstützen. Wir versuchen gerade so genau wie möglich herauszubekommen, wie ticken die Hamburger und auch alle Leser im Umland in Bezug auf die Bürgerschaftswahl und die Bundestagswahl. Wie würden Sie aktuell abstimmen? Vielleicht haben Sie Lust, uns bei dieser Idee zu unterstützen. Natürlich komplett anonym, ist ja wohl logisch. Checken Sie doch bitte mal folgenden Link. abendblatt.de/umfrage2025. abendblatt.de/umfrage2025. Haben wir natürlich auch nochmal in die Shownotes gepackt. Und wir wollen Ihnen für Ihre Hilfe auch Dankeschön sagen. Deshalb, ich sag mal als Stichwort, wenn Sie reinklicken, gibt's auch noch eine kleine Überraschung. abendblatt.de/umfrage2025. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und für alle noch ein wunderbares Wochenende, sagt Marcel Becker.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.